SWR 2 Wissen.
Ich hatte immer das Bedürfnis, über den Physiker in dieser Zeit zu schreiben. Jeder schaut die Welt aus einer bestimmten Perspektive an. Der Physiker, der Naturwissenschaftler, macht es auch aus einer bestimmten Perspektive. Und das kann wiederum literarisch sehr spannend sein, darzustellen, wie beurteilt er die Dinge, wie sieht er sie.
Man ist dauernd damit beschäftigt, zu übersetzen. Und das war auch, was mich interessiert hat, literarisch, ich gehe da ja als Schriftstellerin dann ran, die Übersetzungsprozesse zwischen der Liebe und der Physik an dieser Frage nach Gott.
Was hat eigentlich ein Wissenschaftler für eine Verantwortung? Oder was denkt er eigentlich in dem Moment, wo ein bestimmtes Ergebnis vorliegt? Wenn er zum Beispiel versteht, dass bei Neutronenbeschuss von Urankernen Energie frei wird und eine Atombombe möglich ist. Ich glaube nicht, dass man das einfach durch eine sachliche Äußerung beschreiben kann, dass er jetzt weiß, wie viel Energie da freisetzt, sondern dann geht ja ein ganz bestimmtes moralisches, ethisches, seelisches Empfinden los. Und das kann nur die Aufgabe eines Dichters sein, das darzustellen. Also ich glaube, dass die Momente großer Entdeckung dringend nach einer Erzählung bedürfen.
Physik und Literatur. Wechselspiele der Welterklärung. Eine Sendung von Andreas Trojan.
Wir Astrophysiker sind die Romanciers unter den Naturwissenschaftlern. Wir erzählen euch die Geschichte vom Anfang der Welt.
Das ist einer der Lieblingssätze von Harriet, der Heldin in Ulrike Dresners Roman Vorliebe. Das Buch erschien 2010 und erzählt von einer erfolgreichen Astrophysikerin, die kurz davor steht, an einer Raumfahrtmission teilzunehmen. Und doch nagt ein Zweifel an ihr. Sind die Ergebnisse, die man aus dem All mitbringt, wirklich so großartig? So sensationell, wie man sie den Medien und potenziellen Sponsoren verkauft? Harriet zweifelt. Doch dann kommt die Liebe ins Spiel und Harriet übertritt ein Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. In Ulrich Wölks Roman Schrödingers Schlafzimmer aus dem Jahr 2006 ist der Held ein Magier und vielleicht der uneheliche Enkel des berühmten Physikers Erwin Schrödinger. Er verzaubert seine Umwelt, unter anderem mit Hilfe der Quantenphysik.
Alles hat zwei Seiten, eine energetische und eine materielle. Man nennt das Welle-Teilchen-Dualismus. Und jetzt frage ich Sie, ist das nicht zutiefst menschlich wie die Liebe?
Die Paarung Physik und Literatur hat im 21. Jahrhundert Seltenheitswert. Ulrich Wölk und Ulrike Dresner gehören zu den wenigen Autoren, die sich derzeit mit ihr befassen. Ulrich Wölk lebt und arbeitet seit 1995 als freier Schriftsteller. Von der Ausbildung her ist er promovierter Astrophysiker. Die Schriftstellerin Ulrike Dresner hingegen ist eine Laien in Sachen Physik, allerdings eine Geübte. In vielen ihrer Texte bestimmen physikalische Erkenntnisse das Geschehen. Physiker arbeiten mit komplexen Systemen, um die Welt, Makro- wie Mikrokosmos, erklärend zu beschreiben. Schriftsteller tun dies auch. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts machten Einsteins Relativitätstheorie, die Quantenphysik und die Weiterentwicklung der Urknalltheorie diese Zeit zu einer Epoche der Physik. Und Autoren wie Hermann Broch, Gottfried Benn oder Ernst Jünger ließen Aspekte moderner Physik in ihre Werke mit einfließen. Der Schriftsteller Robert Musil meinte sogar:
Die entscheidenden Geschehnisse für das Menscheninnere vollziehen sich unbemerkt in der Physik. An handgreiflichen Analogien zwischen Makro- und Mikrokosmos wird schließlich selbst das bürgerliche Leben nicht vorübersehen können.
Doch der Physiker als literarische Figur blieb lange Zeit etwas Fremdartiges, wenn nicht gar Gefährliches. 1962 wurde Friedrich Dürrenmatts Theaterstück »Die Physiker« uraufgeführt. Ort der Handlung ist bezeichnenderweise eine Irrenanstalt. Zwei der Hauptfiguren glauben, Einstein und Newton zu sein. In Wahrheit aber spielen sie nur irre und sind Agenten der beiden Großmächte USA und Sowjetunion. Der dritte im Bunde ist tatsächlich Physiker. Er mimt einen Irren, weil er die physikalische Weltformel in Händen hält, die alles verändern würde.
Unsere Wissenschaft ist schrecklich geworden, unsere Forschung gefährlich, unsere Erkenntnis tödlich.
Das ist die Einsicht des Physikers bei Dürrenmatt. Die Schlussfolgerung daraus ist klar.
Nur im Irrenhaus sind wir noch frei. Nur im Irrenhaus dürfen wir noch denken. In der Freiheit sind unsere Gedanken Sprengstoff.
Als Friedrich Dürrenmatt das Stück Die Physiker 1962 veröffentlichte, stand die Welt am Rand des Dritten Weltkriegs. Die Kuba-Krise und das damit verbundene militärische Kräftemessen der beiden Großmächte mittels Atomwaffen konnte nur in letzter Minute entschärft werden. Und jedermann wusste damals, dass am Bau der Atombomben Physiker wie Robert Oppenheimer maßgeblich beteiligt waren. Das Bild des Physikers als Irrer und Weltvernichter hat sich aber in den letzten 50 Jahren stark verändert. Die Schriftsteller Ulrike Dresner und Ulrich Wölk.
Der Physiker, der Atomphysiker, der ist ja erstens von dem Bombenphysiker zu dem gerutscht, der vielleicht mit Atomkraftwerken zu tun hat. Der ganze Diskurs hat sich aber verschoben. Und ich denke, das liegt daran, dass die Erfindung einfach lang genug zurückliegt und man inzwischen sieht, das ist jetzt ja auch kein Problem mehr, dass hier einer eine böse Tat begeht, indem er etwas Schreckliches erfindet und damit die Welt sprengt, sondern es sind viel komplexere Vorgänge, die bestimmen. Und es sind politische Entscheidungen, soziale Prozesse, die darüber entscheiden, was für Energie wir haben, wie viele Atomkraftwerke laufen.
Die Atombombe ist jetzt in der Welt und damit geht man jetzt politisch um. Da wissen wir alle nicht, wie sich das weiterentwickelt. Also Entwarnung kann in dem Bereich sicherlich noch nicht gegeben werden, aber man schiebt das nicht mehr allein den Physikern in die Schuhe. Das kann man eben auch nicht.
Anders als noch zu Dürrenmatts Zeiten ist der Physiker im 21. Jahrhundert nicht mehr derjenige, der in seiner naturwissenschaftlichen Hexenküche Dinge produziert, die die Menschheit an den Rand der Existenz führen. Die Genetik, vielleicht auch die Kybernetik, steht im Zentrum des medialen Interesses. Damit ist der Physiker fast schon einer von uns geworden, ein Normalmensch, dessen Lebensprobleme einem nahegehen können. Der Wissenschaftshistoriker Ernst-Peter Fischer spricht von einer Nachtseite der Wissenschaft. Woran ein Physiker auch immer forschen mag, er ist auch eine ganz normale Person, die von Hoffnungen und Ängsten geplagt wird und die natürlich auch Liebesangelegenheiten nicht kalt lassen. Zudem benötigt er Fantasie und Vorstellungskraft, um die Erkenntnisse der Physik in plastische Bilder umgießen zu können.
Ich glaube, das ist die große Herausforderung. Werner Heisenberg, der große Physiker, hat den Satz von Wittgenstein, worüber man nicht reden kann, darüber muss man schweigen, umgedeutet und gesagt, worüber man nicht reden kann, davon muss man erzählen. Dann muss man Bilder schaffen und darüber sprechen. Und ich glaube, das ist die große Aufgabe eigentlich der Vermittlung von Wissenschaft, eine Erzählung der Wissenschaft zu finden. Das könnte übrigens heißen, dass die Vermittlung von Wissenschaft schwieriger ist als die Wissenschaft selbst. Weil bei der Wissenschaft können Sie mit Systematik, Methodik und Logik vorgehen, aber bei der Vermittlung von Wissenschaft müssen Sie noch eine Menge Fantasie involvieren.
Hier ist auch der Schriftsteller als Vermittlungsinstanz gefragt. Die Aufgabe ist allerdings nicht leicht. Der Autor muss auf die literarische Qualität seiner Texte achten und zugleich eine Menge von der Wissenschaft verstehen. Erkenntnisse etwa der Physik sollen in anschauliche Bilder gebracht werden, die der Leser mit seiner Lebenswelt verknüpfen kann. Auch der Physiker als Romanheld ist für den Schriftsteller eine Herausforderung. Zwar ist er eine Ausnahmenatur, aber sein Alltagsleben bestimmt unbewusst die Existenz als Wissenschaftler mit. Hinzu kommt das ethische Gewissen, das er mit seinem Tun verbindet oder ausblendet. Und nicht zuletzt spielt auch das Fantastische der Physik eine Rolle. Geheimnisvolle Quantensprünge, Parallelwelten und die Urknalltheorie. Können Schriftsteller das alles in einem Roman leisten? Ein Wintermorgen in Berlin. Die Schriftstellerin Ulrike Dresner steht am Zeiss-Großplanetarium in der Prenzlauer Allee. Der Wettergott ist an diesem Tag nicht besonders gut gestimmt.
Wir sind hier am Planetarium im Prenzlauer Berg und sehen vom Himmel sozusagen Nebel Suppe. Es ist grau bedeckt und novembrig. Und man versteht sofort wieder, warum die Physik, mit der ich mich zumindest für die Vorliebe beschäftigt habe, extraterrestrisch ist. Am Anfang dachte ich auch, ups, geht es um irgendwelche Wesen aus dem Weltall? Nein, das heißt es natürlich nicht, sondern es heißt, die Messungen, die man vornimmt, die finden nicht mehr von der Erde aus statt, weil man eben hier immer vom Wetter abhängig ist, sondern die Messungen werden im Weltraum selbst vorgenommen. Also man schickt Satelliten darauf, das habe ich dann auch gelernt, die Forschungsinstitute selbst nicht nur entwerfen, sondern wirklich auch in ihren eigenen Werkstätten selbst bauen.
Tatsächlich geht es in Ulrike Dräseners Roman Vorliebe um den Himmel. Allerdings in doppelter Bedeutung. Einmal ist es der Makrokosmos, den die Hauptfigur Harriet als Astrophysikerin erforscht. Doch dann begegnet sie ihrer Jugendliebe wieder, Peter, einem evangelischen Pfarrer. Auch ihm geht es um den Himmel, allerdings auch im Sinne eines kommenden Himmelreichs. Damals hat sich Peter von der jungen, physikbegeisterten Harriet erklären lassen, warum der Himmel blau ist. Sie gab ihm eine glatte, physikalische Erklärung, sprach von der Erdatmosphäre und der Brechung von Lichtwellen. Geheimnisvoll ist daran wenig. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende.
Fast 30 Jahre später, das ist die Hauptzeit des Romans, sind diese beiden Menschen sich eben wieder begegnet. Und die damals nicht gelebte Liebe, die flammt wieder auf, zumindest für eine Zeit. Und auch der Pfarrer, der ist ja jetzt schon, der ist fast 60 dann, der hat in seinem Leben natürlich dazugelernt. Und dieses Lernen spiegelt sich in der Frage. Und statt zu fragen, warum ist der Himmel blau, fragt er jetzt die richtig schwierige, entscheidende Frage. Und die heißt, warum ist der Nachthimmel dunkel?
Wäre das Universum in jeder Richtung unendlich? Und wären die Sterne mit steter Helligkeit in gleicher Dichte verteilt, erklärt Harriet, dann müsste es immer hell sein. Doch Sterne sind endlich. Sie vergehen, selbst wenn ihr Licht uns noch aus undenklich weiter Entfernung erreicht. Deswegen ist es nachts, wenn wir von der Sonne abgewandt sind, relativ dunkel. Der Kosmos besitzt nicht genug Materie, nicht genug Energie, um den Himmel stets zu erhellen. Dieses Ergebnis hat mit Einsteins Berechnung der Lichtgeschwindigkeit zu tun, aber auch mit der Urknalltheorie.
Astrophysiker versuchten, das Reich der Zahlen auszudehnen in dunklen, endlosen Raum, der aus dunklen, endlosen Räumen bestand. Unendlichkeit. Unfassbares. Sie könnte ihm erzählen, dass alle physikalischen Gesetze 10 hoch minus 44 Sekunden vor dem Urknall zusammenbrachen.
Die klassische Urknalltheorie von 1929 stammt von dem belgischen Physiker Georges Lemaître, der auch katholischer Priester war. Mit ihr fragen wir nach dem Woher und dem Wohin unserer Existenz. Im Roman Vorliebe heißt es an einer Stelle:
Sie lehnte sich ins Fenster und rauchte hinaus. Ha, wie heimlich. Peters allerletzter Satz ging ihr durch den Kopf. Er hatte recht. Sie waren Fossile. Nicht zynisch, nicht einmal richtig ironisch. Romantische Träumer waren sie, Theologe und Physikerin. In ihre Fächer schienen die Träume gekrochen zu sein, als letzte Refugien. Dort, wo garantiert nichts auf eine E-Mail antwortete.
Die Astrophysikerin Harriet nimmt die Beziehung zu ihrer Jugendliebe wieder auf. Und Peter, obwohl verheiratet, erwidert diese Liebe. Doch die heftige Romanze ist wie ein Wetterleuchten am Abendhimmel. Sie hat keine Beständigkeit. Mehrmals taucht im Roman eine Sentenz des romantischen Dichters Novalis auf.
Jeder Mensch ist eine kleine Gesellschaft. Für Harriet hatte der Spruch immer von den Folgen der Liebe gehandelt. Sie spaltete auf, machte zu vielen.
In Ulrike Dräseners Roman wandelt sich der Mensch als kleine Gesellschaft zu einem kleinen Planeten. Alle Figuren, besonders Harriet und Peter, sind Planeten. Sie umkreisen einander, werden von den jeweiligen Kräftefeldern angezogen, doch sie bleiben das, was sie sind. Eigenständige, aber auch einsame Himmelskörper.
Peter lag auf der Seite, Sie presste die kalten Füße gegen ihn. Leise stöhnte er auf im Schlaf. Langsam kroch seine Wärme über Federn und Laken auf sie zu. Auch das war Physik. Ein Stück klarer, ganz und gar irdischer Physik.
Harriet wird in der Liebe nicht glücklich. Allerdings zweifelt sie auch an den Ergebnissen der Astrophysik. Sie will hinter die Bilder blicken, die von Satelliten aus dem All zur Erde gesendet werden. Sie will Zusammenhänge sehen, will Physik und Metaphysik, also das Wissenschaftliche und das Geheimnisvolle, verbinden. Nicht ohne Grund also führt Ulrike Dresner die Figur der Astrophysikerin mit einem Pfarrer zusammen. Beide stellen dieselben Fragen. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Beide blicken dabei in den Himmel.
Von da oben kommen Botschaften. Das ist ein Buch, das da aufgeblättert ist. Und es stellt uns diese Frage, wo kommst du her, wo gehst du hin? Und eine Wissenschaft, die etwas erfindet wie einen Urknall, das ist doch eigentlich eine irre Sache. Und da sieht man auch die Verbindung. Den Urknall hat ein katholischer Priester erfunden. Ja, das ist ganz logisch, finde ich. Und beide haben diese Frage nach der Schöpfung, eine immens philosophische Frage auch. Wie kann es sein, dass etwas ist, nicht nichts ist? Und der Urknall ist eine klassische Schöpfungsgeschichte, in der man zwar sozusagen die Instanz Gott abgeschafft hat, aber dieselben Probleme hat wie die Theologen. Ja, und so ist das mit dem Schöpfungsgott auf der anderen Seite. Er erzählt uns etwas, ja, und erzählt eine Geschichte dorthin, wo die Wissenschaft dann eigentlich auch nur eines kann: schweigen oder eine Geschichte erzählen.
Berlin Moabit. 3 U-Bahn-Stationen vom Bahnhof Zoo entfernt. Im Fotostudio seiner Frau hat sich der Schriftsteller und studierte Astrophysiker Ulrich Wölk heute mit einem neuartigen Feldstecher bewaffnet. Modell Trophy ASP mit 50 mm Objektivdurchmesser. Eigentlich wollte er an diesem Winternachmittag in den Garten gehen, um den Andromedanebel zu beobachten. Doch der Himmel über Berlin bleibt hartnäckig in eine trübe Nebelsuppe gehüllt.
Das ist jetzt ein ganz normales Fernglas oder mitunter auch ein Feldstecher genannt, der aber den Vorteil hat, dass er sehr große Okulare hat und dadurch sehr lichtstark ist. Und das ist eben für die Sternbeobachtung sehr wichtig.
Oft nimmt Ulrich Wölk seinen Himmelsfeldstecher mit in den Urlaub. Da hat man Zeit und Muße und oft klare Nächte, um sich der Sternenbeobachtung hinzugeben. 11 Romane und Erzählbände hat Ulrich Wölk bislang veröffentlicht. Und natürlich geht es darin nicht immer um Physik. Doch manchmal reizt es den ausgebildeten Astrophysiker, aus physikalischen Theorien und Erkenntnissen literarische Funken zu schlagen. 2005 erschien sein Roman »Die Einsamkeit des Astronomen«, ein Jahr später »Schrödingers Schlafzimmer«, der mit der Isolation der Wissenschaft und des Wissenschaftlers bricht. Die Hauptfigur heißt hier Balthasar Schrödinger. Angeblich ist er ein unehelicher Enkel des berühmten Physikers Erwin Schrödinger. Genauso geheimnisvoll ist seine berufliche Existenz. Er ist Zauberer. Balthasar Schrödinger lässt sich in einem Vorort von Berlin nieder, verzaubert und verwirrt alsbald seine Umwelt. Dies tut er mit seiner extravaganten und selbstbewussten Erscheinung und mit den Mitteln der Quantenphysik.
Meine Idee bei dem Roman war so ein bisschen ein spieldrescher Umgang mit der Quantenphysik. Und die Quantenphysik, das muss man vielleicht doch vorwegschicken, macht ja etwas, was die klassische Physik ignoriert hat. Sie nimmt den Beobachter in das Modell mit hinein. Also sie beschreibt, jetzt mal aufs Kürzeste gesagt, eine Art Wechselwirkung zwischen dem Beobachter und dem beobachteten System. Und was nun passiert ist, dass der Balthasar Schrödinger in dieser Gesellschaft ankommt und ist sehr offen eigentlich, er lädt auch alle ein und hat Charme und verdreht den Frauen in der Gesellschaft so ein bisschen den Kopf und macht ein großes Geheimnis aus seinem Schlafzimmer.
Das Schlafzimmer des Balthasar Schrödinger ist sozusagen ein geheimnisvoller Ort der Quantenphysik. Ein Ort, an dem sich die Möglichkeiten verdichten, an dem der eine etwas Bestimmtes sieht, der andere etwas anderes. Und das zur gleichen Zeit.
Da niemand etwas sagte, fuhr der Magier fort. Materie, das ist es, was die Schrödinger-Gleichung zum Ausdruck bringt, ist eine Verdichtung von Möglichkeiten. Man kann es so sagen. Alles ist möglich, aber nicht alles verdichtet sich auch. Ich gebe zu, das ist schwer zu verstehen.
Die Schrödinger-Gleichung führt uns ins Geheimnisvolle der Physik. Wer glaubt, dass Physik eindeutig sei, Vorgänge haargenau berechne, dem stehen bei Schrödinger die Haare zu Berge.
Materie ist definitiv eine Verdichtung von Möglichkeiten. Das ist ja die Kernaussage erstmal tatsächlich der Quantenmechanik. Es ist schwer zu verstehen. Man darf sich das so vorstellen, dass man die ganze Materie sich wie ein großes Feld, was eigentlich überall präsent ist, vorstellen kann. Aber in dem Moment, wo ich es angucke, konkretisiert es sich dann in einem bestimmten Punkt. Da gibt es berühmte Experimente dazu. Aber vorher, bevor ich es angeguckt habe, ist eigentlich alles möglich. Natürlich ist das auch eine schöne Metapher für das Leben, für unsere Schicksale. Auch da hoffen wir ja, dass alles möglich ist und wir müssen es nur verdichten.
In der Quantenphysik kann man die Bewegung von Objekten wie Elektronen einmal als Welle und einmal als Teilchen beschreiben. Und so könnte man sagen, wenn wir in einem Versuch Elektronen als Welle wahrnehmen, so müssen sich in einem Parallelraum, den wir allerdings nicht wahrnehmen können, die Elektronen als Teilchen bewegen. Die sogenannte Schrödinger-Gleichung gibt zwar der Wellenbewegung den Vorrang, allerdings lassen sich die genauen Zustandsbewegungen von Quanten nur nach ihrer Wahrscheinlichkeit berechnen. Das entscheidende Merkmal eines Quants ist, dass es die kleinstmögliche Veränderung innerhalb eines Systems darstellt. Der Quantensprung wiederum besagt, dass etwa ein Atom völlig zufallsabhängig in einen bestimmten Zustand springt, wenn ihm mehrere Zustände offenstehen. Ein Quantensprung ist demnach vom Zufall abhängig. In Ulrich Wölks Roman erzählt Zauberer Balthasar Schrödinger, der angebliche Enkel des berühmten Physikers, eine Geschichte von Quantensprüngen und Parallelwelten. Im Laufe des Geschehens erhält diese Geschichte einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit.
Was ich fortsetzte, ist das Werk meines Großvaters, der bewiesen hat, dass die Realität eine Verdichtung von Möglichkeiten ist. Und nichts anderes ist Zauberei. Man sieht, was man zu sehen erwartet, was man für möglich hält. Wie ich schon sagte, als Zauberer manipuliert man nicht die Materie, sondern die Erwartungshaltung des Publikums. Je nachdem, auf welchen Standpunkt man sich stellt, ist die Wirklichkeit mal so, mal so. Alles hat zwei Seiten, eine energetische und eine materielle. Man nennt das Welle-Teilchen-Dualismus. Und jetzt frage ich Sie, ist das nicht zutiefst menschlich wie die Liebe?
Balthasar Schrödinger ist gewissermaßen selbst ein Physiker. Nur kehrt er als Zauberer das Geheimnisvolle dieser Wissenschaft hervor – und irritiert seine Umwelt damit gewaltig. Vor allem die Figuren Do und Oliver Schwarz. Beide sind Anfang 40, haben zwei Kinder und sind beruflich recht erfolgreich. Nur die Liebe kommt bei diesem Paar etwas zu kurz. Da taucht Balthasar Schrödinger wie aus einer fremden, aber möglichen Welt auf. Der wortgewandte, stets dandyhaft gekleidete Mitfünfziger wirbelt das festgefahrene Beziehungsgeflecht auf. Er spricht oft von den Erkenntnissen seines Großvaters, allerdings auf eine Weise, die den Zuhörern das Geheimnisvolle an der Physik näher bringen will.
Das Universum ist keine eingleisige Veranstaltung, sondern ein permanentes pflanzenhaftes Herumwuchern und Weiterverästeln von Möglichkeiten und Parallelrealitäten. Vielleicht hausen in einem anderen Universum, hier an dieser Stelle, an der ich stehe, immer noch keulenschwingende Germanen. Ist das nicht Wahnsinn? Man nennt das Viele-Welten-Theorie und die ist unter den Physikern wirklich der letzte Schrei, sage ich Ihnen. Wir müssen total umdenken.
Zentrum dieser Parallelwelten und Verdichtung von Möglichkeiten ist Balthasar Schrödingers Schlafzimmer. Oliver Schwarz, der den Magier partout nicht leiden kann, weil er allen Frauen und auch Do den Kopf verdreht, dringt eines Nachts sturzbetrunken in dieses Schlafzimmer ein. Was er dort mit den Erscheinungen weiblicher Persönlichkeiten wie der biblischen Salome und der berühmten Spionin Mata Hari erlebt, wird sein Weltbild gehörig durcheinanderbringen. Seine Frau Do wiederum betritt zusammen mit Balthasar Schrödinger dessen Schlafzimmer. Sie möchte sich diesem Zauberer hingeben, doch er gibt ihr einen Korb. Was allerdings wirklich im Schlafzimmer passiert oder nicht passiert oder sich in einem Parallelschlafzimmer doch ereignet, das bleibt das Geheimnis von Balthasar Schrödinger. Ulrich Wölk lässt Do und Oliver Schwarz Dinge und Sachverhalte getrennt voneinander, aber zeitgleich in Parallelwelten erleben. Dass dieses Paar dann doch wieder zueinander findet, ist das Verdienst des Zauberers Balthasar Schrödinger. Und der Leser weiß am Schluss des Romans, Liebe ist wie ein Quantensprung. Niemand weiß, wohin sie genau springen wird, wenn ihr mehrere Möglichkeiten offenstehen. Wohin immer man auch schaut, ob in den Himmel, den Makrokosmos oder in den Mikrokosmos mit seinen Quantensprüngen, überall herrscht Unordnung. Vieles bleibt ein Geheimnis. Zwar sehnen wir uns, ob Physiker oder Normalmensch, im alltäglichen Leben wie in der Liebe nach Ordnung und Überschaubarkeit, doch beides hat selten Bestand. So kann man die Physik und die Rolle des Physikers von heute als Gleichnis für unsere eigene, höchst komplizierte Lebenswelt sehen. Ulrich Wölk ist mit solchen Überlegungen durchaus einverstanden.
Ja, das wäre schön, wenn man es so lesen würde, dass man einfach sieht, dass das Spiel auch mit physikalischen, komplizierten Gegebenheiten, Überlegungen dennoch sehr lustvoll sein kann und auch durchaus immer in gewissen Grenzen vielleicht als Metapher und Bild für unsere auch alltägliche Wirklichkeit, auch für die Liebesunordnung der heutigen Zeit durchaus taugt.
Der Physiker ist auch im 21. Jahrhundert eine reizvolle literarische Figur. In den Romanen von Ulrich Wölk und Ulrike Dresner erscheint er zugleich als geheimnisvolle Ausnahmenatur und als Alltagsmensch mit Vorlieben, Sehnsüchten und Nöten. Zudem vermitteln die Schriftsteller uns Lesern physikalische Erkenntnisse, die plötzlich nicht mehr nur abstrakt, fremd oder gar gefährlich erscheinen. Dafür braucht es Wissen und literarisches Geschick. In einem Vortrag über Literatur und Physik formulierte Ulrich Wölk es einmal so.
Albert Einstein hat einmal gesagt, raffiniert ist er, der Herrgott. Und wenn ich den Autor auch nicht in den Rang eines Weltenschöpfers erheben will, möchte ich doch meinen Vortrag mit einer letzten Analogie abschließen. Raffiniert muss er sein, der Autor.